Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha und heute Morgen habe ich einen wunderbaren Gast am Start und zwar den guten Malte. Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen.
Hallo, grüß dich. Es ist lange her, dass du das letzte Mal zu Gast warst.
Genau, richtig. Ich habe den genauen Zeitrahmen gar nicht im Kopf, aber es war mit Chroma Squad damals für den PC. Das ist auf jeden Fall schon ein paar Monate, anderthalb Jahre oder sowas her.
So bestimmt so um die 400, 500 Folgen auf jeden Fall.
Das kann sein, definitiv.
Ja, Chroma Squad, da sind ja zwischenzeitlich die Konsolenversionen erschienen, nach langer Zeit und die PC-Version, aber ich kann mich noch dran erinnern, Kickstarter-Projekt und so, lange her. Aber schön, dass du wieder hier bist. Bevor wir zum Thema kommen, sag doch kurz noch ein paar Takte zu dir.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Malte Küppers, ich komme aus Duisburg, bin normalerweise Sozialarbeiter an einer Grundschule, wo ich halt auch sehr viel im Bereich Medienerziehung mache, also ne, gerade mit den Eltern immer wieder Kurse gebe, welche Videospiele, welche für die Kinder geeignet sind, wie das Internet für die Kinder nutzbar ist und auch für die Eltern. Bin mittlerweile allerdings auch neben meiner Aktivität als Poetry Slammer ein Redakteur der nextgamer.de Redaktion. Habe da dann eben auch für unsere Seite das Spiel getestet, um das es heute geht.
Ah, sehr cool. So kommt das eine zum anderen. Nochmal kurz, bevor wir zum Thema schweifen, Poetry Slam?
Cool. Genau, richtig. Seit anderthalb Jahren jetzt auch mittlerweile bin ich halt auf Bühnen in ganz Deutschland unterwegs und
ja, geil.
Ja.
Ja, das ist so, wie man sich das vorstellt. Also stellt sich dann vorne hin und muss dann, das ist quasi Hip-Hop für Intellektuelle.
Ja, also genau für die Leute, die nicht richtig rappen können, die machen dann sowas. Ja, genau. Also ich schreibe halt Kurzgeschichten, trage die halt auf einer Bühne vor und lasse mich dann vom Publikum mehr oder weniger erfolgreich bewerten dafür.
Alles sehr cool. Sehr, sehr schön. Das ist auch interessant, dass du dich pädagogisch mit Spielen auseinandersetzt. Also du gibst dann sozusagen Empfehlungen raus, was für Kinder geeignet ist und so. Wirst du dann oft konsultiert irgendwie? Kommen dann viele Eltern zu dir und fragen dann, kann ich das meinem Kind kaufen oder wie läuft das?
Es ist eher so, dass ich von den Kindern sozusagen mitbekomme, weil, wie gesagt, ich arbeite an einer Grundschule, da erzählen die Kinder natürlich auch noch sehr viel, was für Spiele die so zu Hause halt den Tag über zocken. Was halt, ja, meistens tatsächlich dann so Sachen wie GTA, Call of Duty, was auch immer sind. Ja. Und das sind halt für, also auch wenn ich, ja, das sind halt einfach für Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren einfach keine Medien, die sie unbeaufsichtigt oder generell konsumieren sollten. Und wenn ich sowas halt mitbekomme, dann ist es halt meistens, dass ich dann irgendwie eine Veranstaltung anberaume, von wegen, Informationsabend über Videospiele und die Eltern halt einlade. Und da kommen dann auch einige und genau, da lasse ich die Eltern halt selber mal ein bisschen spielen, führe denen sozusagen vor, was ihre Kinder da zocken, was die meisten ja auch gar nicht so wirklich im Blick hatten und haben und gebe dann auch eben Alternativen, also versuche halt auch den Eltern klar zu machen, so Videospiele sind jetzt nichts Schlimmes, wovon die Kinder auf jeden Fall ferngehalten werden sollen, aber es gibt halt aber einfach, dass die Eltern verstehen, dass es Alternativen gibt, die pädagogisch deutlich unbedenklicher sind als manch andere.
Schon abgefahren, oder? Dass es echt Leute gibt, die wirklich 6- bis 8-Jährige haben und die zocken dann GTA oder Call of Duty oder was auch immer.
Ja, also ich weiß noch, musste ich schon einiges in Bewegung setzen, um mich um das Verbot meiner Mutter rumzuschleichen, um sowas zu spielen oder mir einen Horrorfilm anzuschauen oder sowas. Ja, da denke ich mir auch manchmal, meine Güte, das ist schon krass.
Da sollte man vielleicht trotzdem ein Auge drauf haben. Aber das Spiel, das du auch getestet hast heute und über das wir heute sprechen, das ist auf jeden Fall ziemlich jugendfrei. Ich glaube, das ist sogar ab 6 freigegeben und das können wir auch jetzt schon an dieser Stelle völlig pädagogisch bedenkfrei empfehlen. Also da werden keine Köpfe abgerissen oder andere schlimme Dinge passieren, sondern das ist eigentlich ein sehr kinderfreundliches Spiel. Ein Spiel, das auch aus unserer eigenen Kindheit kommt. Also das wo wir selbst als Kids irgendwie viel, viel Zeit mit verbracht haben, was uns irgendwie begleitet hat. Und zwar reden wir heute über Crash Bandicoot, die Insane Trilogy.
Genau.
Eine wunderschöne Drei-Spiele-Compilation. Insofern auch ungewöhnlich, weil es ist ein Remaster. Nee, eigentlich stimmt's nicht. Es ist kein. Man sagt gerne, es ist ein Remaster der alten vier Spiele, aber der Begriff würde dem gar nicht gerecht werden, ne? Weil da liegen ja immerhin vier Konsolengenerationen zwischen. Eigentlich ist es mehr als ein Remaster.
Ja, genau. Es wurde ja, was man im Spiel auch zu jeder Zeit ansieht, wirklich von Grund auf neu aufgebaut. Es ist einfach nicht einfach nur, dass die alte Optik sozusagen in HD nochmal neu aufgelegt wurde, sondern man sieht zu jeder Sekunde des Spiels, dass es einfach für die aktuellen Konsolen einfach nochmal komplett neu aufgelegt wurde. Und das kommt dem Spiel sehr, sehr zugute.
Vielleicht lassen, bevor wir das diese technischen Details erklären, vielleicht, es gibt ja Leute, die haben vielleicht noch nie in ihrem Leben etwas von Crash, also die leben unter einem Stein irgendwie oder auf dem Mond oder so, oder haben vielleicht erst vor einem Jahr angefangen mit Spielen oder sowas und die haben echt null Plan, wer Crash Bandicoot ist. Also wer ist das? Also, wie würdest du das jemandem erklären, der das noch nie gesehen hat, der keine Ahnung hat, was es ist?
Ja, Crash Bandicoot fällt ja in diese schöne Zeit der Konsolenmaskottchen, wo auch die Sony PlayStation damals auf der Suche nach einem großen Maskottchen, das war, was mit Sonic und Super Mario mithalten kann. Und so ist eben dann von der Schmiede Naughty Dog der Beutel Ducks Crash Bandicoot erschienen, der halt ja sehr comichaft aussieht und durch diverse Level hüpft und springt um die Welt und ich glaube, ja, im dritten Teil auch das komplette Universum vor dem bösen Dr. Cortex zu retten. Und es ist halt einfach ein klassischer Plattformer der 90er, die Story eher ein nettes Beiwerk ist und der Fokus einfach auf knüppelharten, herausfordernden Plattformpassagen.
Genau. Es ist aber ganz interessant, weil das ist ein Spiel, das noch vor Super Mario 64 rausgekommen ist. Und das war so eins der ersten Plattformer, wo sich die Leute von Naughty Dog halt vorgestellt haben, wie könnte so ein 3D-Plattformer aussehen. So. Und bei Mario war das dann ja so, als es dann rauskam, das ist ja ein ganz berühmtes Spiel, dass man dann sehr viel Bewegungsfreiheit hatte. Man konnte umherlaufen. Das war dann sozusagen so das erste richtige Open-World-Gefühl, das man halt irgendwie hatte. Und, und man hatte dann irgendwie man konnte halt also mit Mario zwar hüpfen über Plattformen, aber dann halt nach links, rechts in alle Himmelsrichtungen gehen und so. Bei Crash Bandicoot ist es aber tatsächlich ein bisschen anders. Da ist das so, dass man im Prinzip das Konzept von diesen 2D-Levels genommen hat, die man so aus den klassischen Plattformen kennt. Also man hat, normalerweise läuft man ja immer von links nach rechts oder so und hat dann halt so einen ganz klaren Kurs. Und bei Crash Bandicoot haben sich die Leute von Naughty Dog überlegt, ja, wenn wir jetzt 3D haben, dann wäre es doch nur konsequent, wenn wir statt von links nach rechts einfach in das Bild hineinlaufen. Also so die Vorstellung, ne? Also man hat diese Plattforming-Sequenzen sozusagen dann einfach auf sozusagen so auf eine Art Rennstrecke gelegt, wenn man so möchte. Also man läuft wirklich von in das Bild hinein nach vorn. Und es gibt dann auch so ein paar Sequenzen, wo das dann rückläufig läuft, wenn man dann zum Beispiel irgendwie verfolgt wird oder so. Aber das sind diese beiden Richtungen, die da reingesetzt werden hauptsächlich. Mit Ausnahme der Bonus-Stages, die dann doch noch zweidimensional sind. Und das ist dann ganz interessant. Also entwickelt hat sich das 3D-Plattforming-Genre dann in eine ganz andere Richtung. Das ging dann halt alles in Richtung Mario 64. Also danach gab es ja auf dem Nintendo 64 ganz viele solcher Spiele. Und die Maskottchenzeit, die hat ja wirklich so bis Nintendo 64 so ungefähr angehalten. Aber Crash Bandicoot ist so das einzige Spiel, das dann wirklich ganz konsequent das Ding so durchgezogen hat. Und es gibt sehr wenig Nachahmer. Also ist insofern relativ einzigartig, dieses nach vorne laufen.
Das stimmt. Genau. Wie du schon gesagt hast, bis auf vereinzelte. Man merkt dem Spiel schon an, dass es trotz diesem in die Tiefe gehen, dass es halt einfach für eine Steuerung mit dem Steuerkreuz ausgelegt war und eben nicht, wie es bei Super Mario 64 oder späteren 3D-Plattformern dann der Fall war, eben die Möglichkeit gab, mit einem Stick die Figur zu lenken. Das merkt man dem Spiel schon an, auch heute noch in einigen Leveln. Zumindest im ersten Teil der Trilogie besonders stark, finde ich.
Genau. Aber das ist, so muss man sich das im Grunde genommen vorstellen. Stellt euch vor, ihr hättet so ein klassisches Super Mario Jump'n'Run, wirklich so, nur dann würde dann einfach die Perspektive so verändern, dass Mario statt von links nach rechts nach vorn läuft. Und das ist im Grunde genommen Crash Bandicoot. Und alle drei Spiele, die auf dieser Collection auch drauf sind, sind diesem Spielprinzip treu. Und das wird nur noch so ein bisschen aufgelockert durch so Fahrsequenzen.
Genau, richtig. Wo dann mal auf einem Wildschwein geritten wird, einem Eisbären, ein Motorrad oder dann auch mal der Jet, das Jetpack ausgepackt.
Genau, Entschuldigung, ich habe gerade das Bild vor Augen gehabt, wie Crash auf diesem Wildschwein sitzt. Das sind genau, aber das sind, aber im Grunde genommen, das sind so die Sequenzen, die dann kommen. Ein ganz klassisches 3D-Plattforming-Ding irgendwie, komischerweise halt einfach Crash Bandicoot, obwohl das sehr, sehr ein Klassiker wirklich ist, einfach nicht die Richtung für das ganze Genre vorgegeben. Diese Sequenzen gibt's zwar hier und da immer noch so, dieses typische 3D, aber das sind dann eher so Abschnitte. Und naja, wir alle wissen, das ging in die andere Richtung, wie man jetzt kürzlich auch an so Spielen wie Localady und so sehen konnte. Das war dann eigentlich so eher das. Die Maskottchenzeit ist ganz interessant gewesen, ne, damals, oder? Wie hast du das so empfunden?
Absolut. Also ich meine, lass mich überlegen. Ich war ja selber noch in der Grundschule, als Crash Bandicoot rauskam, und ich weiß tatsächlich, dass ich allein schon auch wegen, weil das ein Charakter ist, der einfach so für ein Kind einfach cool aussieht. So, ne? so ein bisschen frech irgendwie, nicht so lieb wie jetzt zum Beispiel Super Mario irgendwie. So ein bisschen auch dieser Sonic-Effekt fand ich, dass ich auf jeden Fall Bock hatte, das Spiel zu spielen. So, und allein deswegen, also dieses, die Optik alleine hat halt schon damals auf jeden Fall große Lust hervorgerufen. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Dementsprechend habe ich das auch, ja, habe ich meiner Mutter da auch ordentlich in den Ohren gelegen. Aber auf jeden Fall. Ich fand's cool. Ich find's teilweise, ja, was heißt schade? So, manchmal würde ich mir wünschen, dass das solche verrückten Charaktere auch gerne mal häufiger nochmal
auftauchen. Ja, es ist so ein Relikt aus so einer alten Zeit irgendwie. Ne? Das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen, dass wirklich so ein neues Maskottchen in so großen Stil nochmal etabliert wird. Ne? Ich glaube, der letzte Versuch in dieser Richtung war jetzt Knack. Hast du das gespielt? Das ist so ein,
Ja.
Also das ging ja so in die Richtung, das hat aber leider nicht den, also ich fand's gut, aber das hat leider allgemein in der Masse nicht den Anklang irgendwie gefunden irgendwo. Und ich glaube, das war so der letzte große Versuch, eine neue IP mit einem Maskottchen aus der Taufe zu heben. Und ich denke irgendwie, das wird heute wahrscheinlich in der Form nicht mehr funktionieren, weil man dann eher so realistischere Charaktere irgendwie gewohnt ist. Ich glaube, da müsste erstmal so ein Kinofilm irgendwie vorankommen, ein DreamWorks-Film oder irgendwie sowas, ne? Das wäre so der erste Punkt, wo man so eine Figur etabliert. Und das ist dann irgendwie nicht mehr so richtig true. Wie damals waren das ja einfach wirklich die Spiele so. Du hast das Cover gesehen und hast gedacht, so, dieses Beutetier will ich steuern als Kind. So, du hast dann immer so überlegt, ja, Mario ist mir zu uncool. Ja, und Sonic ist gar nicht so schlecht so, aber Crash Bandicoot sieht irgendwie nach Spaß und witzig aus, so. Das hat das irgendwie zu dir gesagt, so. Und das war ja auch so. Also das ganze Ding ist halt sehr durchgedrehten, durchgeknallten Humor, der sich, und so ist Crash dann eigentlich zum inoffiziellen Maskottchen von Sony eigentlich geworden, ne?
Genau, absolut. Und was, wie du schon sagtest, so in der Zeit, es war einfach so, man hatte das Gefühl, Entwicklerinnen schmieden haben sich gedacht, ja, wir haben hier einen 0815 Plattformer, was brauchen wir noch? Ach, einen tierischen Helden, um das halt so ein bisschen dann doch noch ins Rampenlicht zu holen, wo dann durch so ganze Sachen wie Arrow the Acrobat entstanden sind und so weiter und so fort. Aber bei Crash Bandicoot, genau, der hat, würde ich auch sagen, auf jeden Fall seinen Status als inoffizielles Maskottchen nicht nur allein durch seine Optik und durch diesen von wegen, wir haben jetzt hier ein maskottchenartiges Wesen, sondern da hat dann eben auch noch die Qualität der Spiele ihr Übriges getan, um ihn an den Platz zu bringen, den er letztendlich hatte.
Genau, und richtig zementiert hat das dann das Kartrennen, da gab es dann so ein Spin-off, Crash Bandicoot Karting, glaube ich, heißt es einfach, oder Racing?
Crash Racing,
genau. Und ich meine, man hatte damals, es war wie so eine ungeschriebene Regel, also es war Es hat niemand festgelegt, aber es war so eine ungeschriebene Regel, dass wenn es ein Maskottchen gibt, es dann auf jeden Fall auch ein Kartrennen dazu geben sollte auf der jeweiligen Plattform. Und Ja, und vielleicht auch ein Prügelspiel. Und ich weiß es nicht, zu Crash Bandicoot gibt es kein Prügelspiel, aber es gibt dann zumindest irgendwie so Partyspiele oder sowas in dieser Richtung. Also man hat dann halt das so Spin-Off-mäßig ausgeweitet und irgendwie hatte man das Gefühl, ja, das ist so wie bei den Mario-Spielen. Bei Mario gibt's ja auch alles. Da gibt's Mario Kart und Mario Party und Mario Smash Brothers und so. Und hier Crash Bandicoot hat dann halt auch entsprechend weit ausgedehnt, bis dann irgendwann der Fall kam. Nach dem Ruhm. Kannst du das in dieser Zeit mitbekommen, was danach so passiert ist?
Ja, ich habe tatsächlich also es ging ja dann mit den neuen Konsolengenerationen so weit, dass es weitere Crash-Teile für die PlayStation 2 gab, irgendwie Crash of Titans und solche Späßchen. Die Spiele habe ich irgendwann mal nachgeholt vor ein paar Monaten. Aber zu der Zeit selber war ich dann tatsächlich, habe ich das gar nicht so mitbekommen. Ich habe dann halt erst, wie gesagt, bis vor ein paar Monaten nichts davon wirklich gewusst, was die Qualität der Spiele anging. Nur halt, dass nichts mehr von Crash kam. Und dann habe ich die Spiele halt nachgeholt und waren einfach nicht mehr das, was sich viele, glaube ich, unter diesem Franchise halt vorgestellt haben und erhofft haben. Und dementsprechend halte ich es tatsächlich für eine sehr gute Idee und Herangehensweise, die da jetzt angegangen wurde, das Ganze halt nochmal wieder auf Null zu setzen und für das heutige Publikum sozusagen neu aufzusetzen.
Das ist auch ganz interessant, weil dieses Remaster oder dieses Remake, eigentlich ist es ja eher ein Remake, das kommt von Vicarious Visions. Das ist ein Studio, das sehr, sehr stark an Activision angebunden ist. Und damals war das so, dass nach dem Crash Racing diese Lizenz abgegeben worden ist. Also da hat Naughty Dog die Lizenz verkauft an Activision, glaube ich. Und die haben dann gesagt, ja super, dann hauen wir jetzt erstmal 325.000 verschiedene Crash-Spiele raus. Crash of the Titans zum Beispiel oder so. Da gibt's eine ganze Menge. Und die sind eigentlich gar nicht schlecht, aber die haben diesen Charakter des ursprünglichen Crashes halt einfach nicht mehr so ganz eingefahren. Das ist genau das, was du sagst. Also es sind ganz okaye Plattformer, die kann man spielen, aber man merkt einfach diesen Entwicklerwechsel an und man merkt aber auch, dass es eher so zu einer Geldmaschine geworden ist irgendwie so. Also es gibt vereinzelte Titel, die nach dieser PlayStation 1-Ära kamen, die ganz cool sind und dann wieder andere, die sind sehr uninspiriert und deswegen ist Crash dann so langsam in so eine, durch diese vielen Spiele in so eine Vergessenheit geraten. So, man hat dann halt diese alten Fans verprellt und man konnte kein neues Publikum gewinnen und hat sich einfach in dieser Zeit auch die Videospielwelt sehr gewandelt. Also die Plattformer hatten dann bis auf der PlayStation 2 auf jeden Fall noch irgendwie sowas wie ein gewisses Hoch. Also es gab noch relativ viele 3D-Plattformer, aber spätestens mit dem Generationswechsel zur PlayStation 3 wurden die einfach immer uninteressanter und unbeliebter. Also kein Mensch wollte die dann spielen. Da gab es dann nur noch wenig sowas wie Ratchet & Clank konnte sich dann noch halten, aber halt Crash Bandicoot ist dann relativ untergegangen. Das Interessante ist, dass dieser Entwickler der Vicarious Visions durch diese starke Activision-Anbindung auch den ein oder anderen Crash Bandicoot-Titel schon gemacht hat. Also die haben irgendwie ganz viel Skylanders gemacht und vorher auch an Guitar Hero und sowas gearbeitet und so Lizenzversoftung von relativ vielen DreamWorks-Filmen gemacht, so, ich weiß nicht, Shrek the Third oder irgendwie, B-Movie oder Kung Fu Panda, so diese Richtung, aber oft meistens diese Mobilversion. Und sie haben auch ein paar Mobilspiele von Crash Bandicoot gemacht, auch Umsetzung von einem Kart drin, da gibt's so ein Crash Nitro Kart, was die zum Beispiel dann gemacht haben und so. Und es ist irgendwie ganz witzig, dass die jetzt diese Originaltrilogie sozusagen modernisiert wiederbringen und einfach genau das machen, wo sie ja selber auch ein bisschen dran schuld sind, dass es auch etwas kaputt gegangen ist.
Ja, absolut, absolut. Ich meine, die GBA-Teile waren auch von Vicarious Visions noch gemacht worden. Die waren eigentlich ganz okay, die waren aber eben durch die Limitierung des Game Advance damals ja auch fast schon, gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, viel weiter weg von diesem ganz klassischen Plattforming-Prinzip wegzugehen. Und ich glaube, das hat den Spielen in der Hinsicht ganz gut getan. Und bei den anderen, wollten sie einfach zu viel Neues ausprobieren, neue Elemente reinbringen, die das Ganze dann doch sehr verwässert haben. Das hast du, finde ich, auch sehr, sehr schön wieder aufgerollt, das Ganze. Aber ja, eine gewisse Ironie hat das definitiv, dass jetzt aus dieser Schmiede dann tatsächlich jetzt das Remake der ersten ursprünglichen Trilogie entsteht.
Und die sind auch schon früh mit den Gerüchten in Verbindung geraten. Also die Fans hatten dann, irgendwann wurden die Fans dann doch nervös. als dann keine Crash Bandicoot-Spiele mehr kamen und dann wurde immer wieder gefragt, also bestimmt seit 5, 6 Jahren hieß es dann immer wieder, ja, wann kommt denn jetzt hier ein neues Crash? Und dann sagte dann irgendein PR-Manager auf irgendeinem Event irgendwie mal so einen Nebenkommentar, dass er Crash Bandicoot mag und alle so, oh, da kommt vielleicht noch ein neues Crash Bandicoot-Spiel oder so. Und richtig entflammt war die Gerüchteküche, als man dann halt auf dem Foto von Vicarious Visions dann irgendwann so ein Crash Bandicoot-Design gesehen hat. So, man hat dann irgendwie so ein Charakterdesign gesehen, oh mein Gott, Crash kommt wieder und so. Und es ist tatsächlich zu einem gecancelten Crash-Spiel gewesen. Das kam dann irgendwie nie raus. Das wurde dann auch schnell dementiert. Und diese Ankündigung zu dieser neuen Reihe kam auch tatsächlich erst letztes Jahr und auch relativ spät. Also mit Activision und Sony, die haben sich dann irgendwann geeinigt und gesagt, wir müssen unbedingt ein neues Crash Bandicoot-Spiel irgendwie machen. Und der beste Weg wäre wohl, da wieder zurückzugehen. Und das ist auch sehr spät angekündigt worden. Und da sind wir. Crash Bandicoot Insane Trilogy. Eine Neuauflage dieser alten Sachen. So, jetzt haben wir die Geschichte ein bisschen aufgerollt, glaube ich. Jetzt können wir so langsam zum Spiel kommen.
Ja.
Hat sie denn wie damals noch genauso viel Spaß gemacht?
Ja, ich auf unterschiedlichen Ebenen. Es ist gerade sehr schön, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, meine Freundin spielt es jetzt gerade auch und hat eigentlich sonst nichts mit Videospielen zu tun. Mhm. Und jetzt einfach auch mal so aus der Beobachterperspektive zu sehen, wie so ein ja wirklich schweres Jump'n'Run auf einen Menschen wirkt, der sonst nicht so viel mit Computerspielen oder Videospielen zu tun hat, ist schon mal ganz witzig, wie auch so ein Mensch dann mit diesen Frustmomenten umgeht. Denn das ist tatsächlich genau wie auch schon damals der Fall gewesen. Es gab durchaus Momente, wo ich das Pad gerne gegen die Wand schmeißen wollte, weil es halt einfach, es macht Spaß, aber es gibt einfach unfassbar frustrierende Momente, weil es einfach auch unfassbar schwer ist.
Ja.
Und ja.
Aber es ist so, hat es denn bei dir dieses, war das von dir vom Empfinden her so, dass du gedacht hast, boah, das ist ja genauso wie früher, geil, sowas wollte ich schon lange spielen, oder eher so, man merkt schon, dass es ein altes Spiel ist und vielleicht ist das Game Design dann doch überholt über die Jahre?
Ich würde sagen, ein bisschen von beidem. Auf der einen Seite wurde der komplette Flair, die komplette Atmosphäre meiner Meinung nach super umgesetzt. Also ich habe tatsächlich beim Spielen gedacht, das ist halt genauso, wie ich mir das wie ich das von damals in Erinnerung habe. Also klar wusste ich, dass es damals nicht so schön aussah, aber es war halt wirklich so, wie man sich das einfach mit seiner verklärten Nostalgiebrille so in Erinnerung behalten hat. Ja. Und das finde ich wirklich, wirklich super und wirklich schön gemacht, dass man teilweise Stellen aus den Levels einfach sofort wiedererkannt, dass man genau wusste, ach ja, stimmt, da war es damals und so. Das hatte also für Menschen, die das Spiel von damals schon kennen, definitiv nochmal einen gewissen Mehrwert gehabt, einfach diese Erinnerung wieder erweckt zu bekommen. Mhm. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Aber natürlich merkt man halt, dass im Gegensatz zu Plattformen, die heutzutage halt mal rauskommen, wo es dann auch immer bestimmte Mechaniken gibt, die das so ein bisschen auflockern und so weiter, man hier halt doch schon ein sehr, sehr klassisches Spiel hat, was ja da an manchen Stellen durchaus schon ein bisschen Rost angesetzt hat. Was allerdings meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt störend war, sondern halt eher diesen Flair der Zeit damals, diesen damaligen Zeitgeist, ja, sehr schön einfängt.
Das finde ich, und ich finde auch, bin da auch ganz bei dir. Also ich finde, das können wir jetzt auch ganz allgemeingültig, glaube ich, für alle drei Spiele sagen. Die sind auf eine geile Art irgendwie alt. Also man hat so, es ist sehr reduziert vom Game Design, ne? Also gibt's jetzt nicht irgendwie Sonderfähigkeiten, die das Game Design irgendwie eine besondere Tiefe verleihen, oder es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, dass du da lauter Erfahrungspunkte bekommst oder so. Es ist ein ganz, ganz pures Plattforming-Spiel, das nicht verwässert ist durch irgendwas. Also es gibt nicht, heute kennt man das von Spielen so, dass Spiele einfach sehr viel gleichzeitig machen. Also man hat nicht einfach, wenn man jetzt heute einen Plattformer machen würde, dann wäre immer so die Frage nach den Bullet Points, die man hinten auf die Packung schreiben könnte und die in diesem Spiel enthalten sein müssten. Man könnte jetzt nicht sagen, wir machen einen neuen Plattformer, sondern dieser Plattformer muss dann vielleicht eine Open World haben oder es muss sowieso viele Collectibles in diesem Plattformer geben oder es muss der Charakter muss auflevelbare Fähigkeiten bekommen oder irgendwie sowas. Also man braucht irgendwie so diese Anreize, wenn man ein neues Spiel macht. Und Crash hat diesen Luxus, dadurch, dass es ja sowieso eine Neuauflage dieser alten Spiele ist, dass man wirklich sagen konnte, nö, wir machen das Spiel so, wie das vor 20 Jahren ungefähr war und so belassen wir das auch. Und man spielt das und denkt, das ist pures Plattforming-Vergnügen. Also man hat da gar keine Ablenkung drin. Das ist einfach, du konzentrierst dich auf diese eine Sache. Das ist ein sehr, sehr cooles, fokussiertes Spiel. Auf der anderen Seite denkst du manchmal, scheiße, man macht eigentlich gar nichts anderes. Und es ist gut und gleichzeitig muss man aber auch genau wissen, worauf man sich da eigentlich einlässt.
Genau, ich fand unter diesem Aspekt auch sehr schön einfach direkt aneinandergereiht die Entwicklung von Crash Bandicoot 1 zum zweiten Teil, zum dritten Teil zu sehen, wo dann ja dann doch auch ein paar mehr Elemente zur Abwechslung mit eingebaut wurden, wo dann plötzlich relativ am Anfang des dritten Teils dann eine Tauchpassage eingebaut wurde, die Motorradlevel im dritten Teil, wo man auf dem Motorrad fährt, und wo dann auch später noch bestimmte Spezialfähigkeiten eingebaut wurden, von wegen, dass der Wirbelsprung, also die Wirbelattacke, die man ja als Angriff sozusagen von Anfang an nutzen kann, im Sprung eingesetzt werden kann, um sich ein bisschen so propellermäßig über Abgründe zu bewegen. Dass da schon auch versucht wurde, dass da einfach ein paar weitere Features mit eingebaut wurden, die es am Anfang nicht gab. Und diese Entwicklung in einem Spiel zu sehen, finde ich halt schon echt eine coole Sache. Und
man merkt
halt, ja, es ist tatsächlich auch nur aus der programmiertechnischen Sicht irgendwie von wegen, wie haben sie versucht, diese Spiele so ein bisschen einen Schritt weiter zu gehen, finde ich tatsächlich sehr interessant und wertet das definitiv auch nochmal auf.
Das ist echt ein sehr reizvoll an dieser Collection, ne? Also man merkt halt auf jeden Fall auch so diese Unterschiede bezüglich der Feinheiten des Level-Designs und so. Also ich finde, vielleicht können wir da jetzt mal ganz konkret über diesen Schwierigkeitsgrad auch und über das Design an sich reden. Das erste Spiel ist am schlechtesten gealtert. Absolut. Finde ich, weil, du stimmst mir zu, ne? Also das ist so ein sehr, sehr, also es ist cool, dass es dabei ist. Man legt das ein und ist sofort so ein bisschen, wenn man das alte Spiel gespielt hat, so wow, das habe ich früher auch gespielt und so. Und es war damals auf der PlayStation 1, war das halt ein Brett. Man spielt es heute und merkt, dieses Level-Design ist nicht so durchdacht und auch nicht so fein und auch nicht so spielfreundlich. Macht nicht so viel Spaß wie bei 2 und 3. Da ist ein Riesensprung auch tatsächlich, finde ich. Also ich finde den ersten jetzt im Vergleich zum zweiten und dritten würde man den so als passabel bezeichnen vom Spiel her, weil einfach das Leveldesign manchmal so frustrierend schwer ist. Also wirklich so nur darauf ausgelegt, dir auf den Sack zu gehen. Aber auch nicht so auf eine Art und Weise, dass das Können so sehr in den Vordergrund steht, sondern es sind so viele Stop-and-Go-Passagen. Also es gibt so Level irgendwie, wo man ständig anhalten muss, um Hindernissen auszuweichen, weil dann zum Beispiel, weiß nicht, so Spikes von der Decke kommen und versuchen und du musst dann warten und so. Es ist so eine ganz merkwürdige Mischung aus einer nervigen Geduldsprobe und einfach so präzisem Plattforming, wo dich das Spiel aber trotzdem ständig verarscht, weil du irgendwelche Abgründe nicht siehst oder weil du irgendwelche anderen Sachen nicht wahrnimmst. So. Und man denkt am Anfang, mein Gott, war das früher so? Und es war früher auch so. Und dann spielt man 2 und 3 und merkt, was für ein riesengroßer Unterschied da ist. Plötzlich, die Spiele machen viel mehr Spaß, sind viel ausgeglichener, da gibt es immer noch diese schweren Stellen, aber man merkt einfach, dass die Originalentwickler von Naughty Dog damals einfach ganz genau dazugelernt haben mit dem ersten Spiel und dann einfach Stück für Stück das beste Spiel gemacht haben. Und der zweite ist sehr, sehr gut, finde ich, und der dritte ist ein Meisterwerk.
Da gebe ich dir absolut recht. Ja, was vielleicht noch zu erwähnen ist und meiner Meinung nach ganz wichtig ist, was vor allem den Menschen auffällt, die es auch früher gespielt haben, dieser Gedanke von wegen, war das früher wirklich so, was du gerade geäußert hast, der kommt ja auch nicht von ungefähr. Also Vicarious Visions hat ja selber jetzt auch ein Statement dazu rausgehauen, dass sie versucht haben, die Spiele allesamt ein bisschen anzugleichen und dementsprechend im ersten Teil die Steuerung und Sprungphysik eher dem dritten Teil ähnelt, und dementsprechend nicht mehr so ist, wie es im Original war. Also Crash fällt ein bisschen schneller, an manchen Ecken flutscht der ab, was es im Original eigentlich gab. Da gibt es auch sehr schöne Vergleichsvideos zu, wodurch das Ganze halt einfach ein bisschen ja schwieriger auch tatsächlich wird. Zumindest wenn man es von damals noch kennt. Wenn man es nicht kennt, fällt einem das gar nicht so sehr auf. Aber das, man merkt einfach, dass die Mechaniken, die auf das erste Spiel übernommen wurden, dass es nicht unbedingt dafür gemacht ist. So, mhm. Dass da manche Sachen einfach noch ja, ein bisschen unsauber sind und es dadurch schwieriger wird, als man es vielleicht in Erinnerung hatte. Nicht viel, also es war auch schon damals schwer und es ist jetzt auch kein großer Unterschied. Aber ja, das sind auf jeden Fall so Kleinigkeiten, die anders sind im Vergleich zu früher. Zusammen mit ein paar spielmechanischen Entscheidungen, dass es jetzt auch im ersten Teil schon diese Zeit, den Zeitmodus gibt, wo man halt Rekorde schlagen kann, die es im Original nicht gab, wo man auch merkt, okay, das Spiel war ursprünglich nicht dafür gedacht, dass man es in diesem Time-Attack-Modus spielt. Das wurde da jetzt eingebaut, weil es in allen anderen Teilen ist. Und das gibt dem Spiel auf der einen Seite eine Dimension mehr, also man hat einfach mehr zu tun und es ist auch cool, dass es da eingebaut wurde, aber man merkt auch, der ursprüngliche Gedanke da war eigentlich nicht darauf ausgelegt. Und das ist halt, wie gesagt, finde ich einfach sehr, sehr interessant, das so zu merken beim Spielen. Und da mal ein Auge drauf zu haben, wenn man es weiß. So, das ist auf jeden Fall. Ja.
Es ist so, also lass uns kurz mal über diesen technischen Aspekt reden. Die Kollisionsabfrage hat sich auf jeden Fall verändert gegenüber dem Original. Das ist tatsächlich jetzt so, das ist genau wie du sagst, ist an diesen dritten Teil angepasst. Und man merkt das natürlich am stärksten, wenn man diese alten Oldschool-Level dann irgendwie spielt. Es gibt so diese feinen Stellen, wo man so auf Seilen laufen kann oder wo man irgendwie, oder diese 2D-Sequenzen, ne, wenn man irgendwie so durch diese Bonus-Stages läuft und so. Und also es ist auch wirklich so, dass man da manchmal, wenn man halt versucht, pixelgenau zu springen, dann plötzlich abrutscht, weil die Physik sagt, na, hoch, du standst zu nah am Rand, also muss Crash jetzt runterfallen. Und das ist leider, also in den zweiten und dritten Teil spielt das keine große Rolle, weil die Level entsprechend drauf ausgerichtet sind. Im ersten Teil ist das aber wirklich frustrierend. Und ich habe mich selber gefragt, hä, damals hast du das doch alles super hingekriegt und so. Und habe dann wirklich zum Vergleich nochmal das erste Spiel reingeworfen. Also die Originaltrilogie, die habe ich noch für PlayStation 1. Und da ist es mir dann auch aufgefallen, dass die Steuerung von Crash in dem ersten Spiel viel, viel, wie sagt man, ja, steifer, fester ist. So, also es gibt nicht irgendeine Berechnung, dass der von der Kante abrutscht. Der steht da drauf oder steht da nicht drauf. So, also es gibt kein, dieses Abrutschen an sich gibt es halt nicht. Und das macht es halt auch präziser, wenn ich, also es gibt ja diese, man kann das ja testen, das hat ja auch ein Streamer gemacht, da gibt es so einen Vergleich, wo der auf so einer Plattform stand, am Rand irgendwo, und der ist einfach, ohne das Steuerkreuz zu bewegen, ohne diese Figur zu bewegen, immer in die Luft gesprungen. Hoch und hoch und hoch. Und im Original ist das so, dass du dann immer an derselben Stelle landest und einfach nicht runterfällst, egal ob du jetzt an der Kante stehst oder nicht. In dem Remake ist das so, dass man Stück für Stück sich so ein bisschen in der Luft bewegt oder so, wie auch immer, und irgendwann fällt man runter. Und das merkt man dann leider in diesen 2D-Sequenzen sehr stark. Das ist sehr das einzige große Ärgernis an diesem Remake, dass gerade im ersten Spiel wird das dann dadurch wirklich deutlich schwerer.
Genau. Also das ist tatsächlich der blöde Knackpunkt, dass es in dem Spiel ist, mit dem man das Spiel auch einfach startet. Und man sich dann denkt, ist das jetzt die ganze Zeit so? Das kann doch nicht sein. Wobei dann aber eben auch wirklich, das ist, und das ist ein wunderbarer Moment, wenn du den ersten Teil durchgespielt hast, dich durch diese knüppelharten Level gekämpft hast, und dann fängst du den zweiten Teil an und die ersten Level sind einfach wie ein Parkspaziergang. Das ist so ein Abfall der Schwierigkeit, eben, was ja logisch ist, weil man einfach wieder ein neues Spiel von vorne anfängt. Aber das tut so gut, nach dieser Tortur der letzten Level des ersten Teils, dann einfach plötzlich in den Beginn des zweiten Spiels zu kommen und einfach ja viel erfahrener mit der Mechanik zu sein und so weiter und da wirklich durchpäst, weil man das Spiel einfach gelernt hat, weil man es drauf hat mit der Zeit. Und das war wirklich ein super, super schönes Gefühl.
Ja, das stimmt auch. Ich finde aber auch, dass der zweite und dritte, wenn man den ersten überlebt hat, wenn man wirklich die Nerven dazu hatte, den durchzustehen, dann fluppt das so sehr. Also und ich finde auch, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Der zweite Teil, der ist schon deutlich abwechslungsreicher und so. Auch so in den Leveln, du hast in dem ersten halt hauptsächlich diese Dschungellandschaften und viel dieses Zeug, wo der Crash halt beheimatet ist, so in diese Richtung geht das. Und der zweite lockert das schon deutlich auf. Und im dritten gibt's ja diese Zeitreisegeschichte, die da im Hintergrund läuft, wo das noch abwechslungsreicher ist. Und es wird von da an wirklich besser. Ich würde sogar eigentlich fast vorschlagen, also wenn man wirklich nicht die Nerven hat, den ersten zu spielen, dann kann man den auch wirklich ans Ende schieben, finde ich. Weil das ist das Komische. Es ist das erste Spiel, aber gibt den schlechtesten Eindruck dieser Sammlung.
Ja, das stimmt. Zumal bei den Fortsetzungen auch die komplette Inszenierung der Geschichte. Klar, die Geschichte ist, also ein ganz anderes Niveau hat. Klar ist die Geschichte super simpel. Mhm. Es geht im Prinzip nur darum, okay, Dr. Cortex braucht Kristalle, um irgendwie seine Maschine starker zu machen, mit der er die Welt bedrohen möchte. Aber das wird halt in so kleinen, sympathischen Zwischensequenzen erzählt, die auch einfach ja super schön aussehen. Und das ist ja im ersten Teil auch noch nicht so. Mhm. Und von daher, ja, das macht der zweite Teil und der dritte vor allem machen definitiv viel, viel, haben mir definitiv viel mehr Spaß gemacht, sagen wir
es
so.
Es ist so, dass also die wirklich Story, das muss man hier nochmal betonen, die ist echt egal. Die macht auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber es gibt trotzdem diese Zwischensequenzen, die sind dann auch vertont und so. Und die sehen tatsächlich aus wie Computeranimationsfilme. Also das ja. ist eine ganz erstaunliche Qualität, so wie die Gesichter animiert sind und so. Ich habe da gesessen und gedacht, ach, das sind vorgerenderte Filme. Und dann gucke ich genauer hin. Und dann sieht man diese kleinen Imperfektionen der von 3D-Echtzeitgrafik. Ne? Man merkt das dann so an so Kanten flimmern oder sowas irgendwie. Und dann ist es mir wie Augen von den Schuppen, wie Schuppen von den Augen gefallen. So, mein Gott, das ist ja alles vorgerendert. Also es sieht sagenhaft gut aus. Es schlägt viele Kinofilme, die vor einigen Jahren noch rausgekommen sind. Das ist unglaublich. Und ich finde aber auch so generell diese technische Qualität der Animation auch und der Figuren ist innerhalb des Spiels auch total geil. Also ich finde, wie Crash Bandicoot in dieser Neuauflage animiert ist, das ist eine absolute Meisterleistung, finde ich.
Ja, genau. Also nicht nur er, man kann ja auch im Gegensatz zur ursprünglichen Trilogie schon im ersten Teil auch mit seiner Schwester spielen, die eigentlich ja auch erst ab dem zweiten dazukommt.
Die Coco heißt Coco, die, glaube ich, ne?
Genau. Genau. Die halt auch einfach super aussieht. Wie du schon sagtest, wenn die kompletten Bewegungsabläufe, wenn die beiden ein Level schaffen und dann erstmal vor Freude tanzen oder ja. man auch einfach mal das Pad zur Seite legt, wenn man gerade weg ist, die ganzen Idle-Animationen, was die ja. Figuren so treiben, wenn sie halt gerade nicht gesteuert werden. So, das ist, es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. So, es ist grandios. Die kompletten Gegner, die Bossgegner sehen super aus. Also da merkt man wirklich, dass es, im Vergleich zu den, wenn man sich dann mal wieder anschaut, wie die Originalspiele aussehen, da erschrickt man sich schon fast. Was da halt gemacht wurde im Bereich der Optik, das ist schon echt was richtig, richtig erstaunlich Schönes.
Das ist, Idle-Animationen sind ja für die Maskottchen-Plattformer ohnehin ein sehr wichtiges Merkmal gewesen, weil man dadurch erst einmal so die Figuren richtig kennengelernt hat, ne? Wenn man Sonic zum Beispiel einfach hat stehen lassen, so, dann hat Sonic dann sehr ungeduldig auf seine Uhr geguckt und mit den Füßen so getippt und gesagt, so, hier, mach mal was. Vielleicht erinnerst du dich noch an Bubsy, diese schreckliche Katze?
Ja, ja.
Ja. Bubsy hatte die nervigsten und bekacktesten Animationen, deswegen haben alle Bubsy auch gehasst. Also ob du als Kind einen Spielcharakter magst oder ob du dann eher sagst, naja, lieber nicht, hat sich oft auch so durch solche Kleinigkeiten wie diese Nebenanimationen irgendwie, die durch solche Szenen kommen, gemacht. Und Crash Bandicoot war damals schon ziemlich cool in solchen Sachen und hier in diesem Remaster. Es sieht so tunig aus. Es sieht so aus wie so ein 3D-Looney-Tunes-Ding. Also die Figuren dehnen sich so, sind beweglich, sehen dynamisch aus, haben so eine richtig geile Mimik mit so Gesichtern, die nicht starr sind, sondern irgendwie halt einfach wabbeln immer so, also wie man es aus Cartoons irgendwie kennt. Wenn die springen, dann dehnt und streckt sich der Körper total cool. Man hat bei Coco vor allem, hast du ja noch den Pferdeschwanz von ihrem blonden Haaren und der bewegt sich halt auch in allen möglichen Richtungen immer irgendwie mit, je nachdem, was sie dann irgendwie macht. Und auch so Sachen, wenn Crash er hat ja so eine Wirbelattacke, womit er Gegner angreifen kann. Mhm. Also man kann auf viele, nicht auf alle, aber auf viele Gegner drauf springen, wie man es von klassischen Plattformern gewohnt ist, aber ihnen dann halt auch, bei manchen kann man die dann auch so wegschleudern mit diesem Wirbelsturm oder wegkrätschen, es gibt ja auch so eine Grätschbewegung.
Genau.
Und das sieht alles so schön geschmeidig und flüssig aus, wie in so einer wundervollen Computer, wenn man das so sagen kann, in so einer CGI-Animation von einem Kinofilm. Und ja. Man sitzt da und denkt, nein. Und wenn man jetzt dann noch einen 4K-Fernseher hat, dann ist, glaube ich, ich habe es nur mal bei einem Kollegen gesehen. Und das ist, man sitzt da und denkt, nein, das ist, glaube ich, jetzt nicht. Das sieht unglaublich gut aus.
Ja, da spielt einfach die Detailverliebtheit eine riesige Rolle. Also wie du schon gesagt hast, die einzelnen Animationen, aber die du schon genannt hast, aber dann kommt es ja auch noch dazu, dass es unfassbar viele ich sag mal, Todesanimationen gibt, so je nachdem, wie Crash gerade im Level scheitert, ob er jetzt verbrannt wird, ob er einen Elektroschock bekommt. Wenn er im dritten Teil irgendwie von einem Frosch berührt wird, dann küsst der Frosch ihn und wird zum Prinzen und Crash zur Kröte. Also solche Sachen, wo man einfach auch dann Lust bekommt, sich einfach mal von jedem Gegner erstmal treffen zu lassen, um zu gucken, was passiert denn dann? Ja. So, das allein macht schon riesigen Spaß. Oder auch, wie du schon gesagt hast, ne, wie man die Gegner angreift. Es gibt im dritten Teil ja auch, glaube ich, dass dann Zauberer waren. Wenn man die halt attackiert, dann wird denen die Robe weggerissen und dann stehen sie halt erstmal nur in ihrer Herzchen-Boxershorts da. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, ja, die hätten nicht drin sein müssen. Ich meine, die waren auch im Original schon drin, aber ne, das kann man also auch den Originalspielen schon anrechnen. Aber das gibt dem Spiel einfach so einen großen Mehrwert, dass man da wirklich mit großen Augen vorsitzt und fast nicht genug davon kriegt. Und,
ja, ja. Und dann kommen dann diese Stages, ne? Über die haben wir ja noch gar nicht geredet. Also es ist so, auch hier wieder der erste Teil von Crash Bandicoot sieht gut aus, aber nicht so beeindruckend, wie man sich das vielleicht wünscht. Bei 2 und 3 ändert sich das schlagartig, weil der Detailgrad der Stages um ein Vielfaches anwächst. Also du hast deutlich mehr Elemente da drin, deutlich mehr Sachen. Und der dritte Teil, der da wirklich auch als Höhepunkt irgendwie gilt, also es gibt da so Sequenzen wie zum Beispiel die chinesische Mauer, da reitest du auf einem Tiger die chinesische Mauer entlang und wie geil das aussieht. Also du hast da einen extrem weiten Hintergrund, wo du auch wirklich das Gefühl hast, man schaut tief in die Landschaft rein, man kann sehr, sehr weit schauen und viele Teile der Mauer dann auch schon im Voraus sehen, was jetzt trivial klingt, aber es sieht einfach fantastisch aus, wenn man halt irgendwie schon so um so eine Biegung geht und man kann dann schon so um diese Biegung sehen, wo man dann als nächstes irgendwie landen wird. Also die Weitsicht ist auf jeden Fall total groß und auch so diese Stimmung, diese Stages transportieren. Also es war schon so in dem Original, dass Naughty Dog ja ohnehin schon, also das sind ja die Leute, die Uncharted gemacht haben und das merkst du auch schon früher, dass die sehr großes Talent hatten, technische Sachen umzusetzen und Tricks zu realisieren, weil die alten PlayStation-Spiele, die sahen für PlayStation 1-Verhältnisse einfach großartig aus und halten sich heute noch erstaunlich gut. Und aber hier hat man jetzt in dieser Neuauflage dann auch tatsächlich die auch so Sachen wie Lichtstimmung oder so noch mit berücksichtigt. So, also wenn zum Beispiel so ein Level ein bisschen diesig wirken soll, weil er zum Beispiel in einem Vulkan spielt und dann sind da so offene Lavaflächen irgendwie so, dann wird das auch alles entsprechend rot beleuchtet, was damals auf der PlayStation 1 einfach nicht ging. Also man hat jetzt hier auch Licht- und Schatteneffekte und die sind nie so, dass es das Originalgefühl der Level komplett verändert. Also wenn man die Originale halt gegenüberstellt, dann merkt man, oh, das ist sehr, sehr nah dran. Es macht es einfach nur noch besser. Also es ist wie früher nur technisch einfach nochmal ausgefeilt und in die Richtung gedrängt, die man damals halt einfach nicht hätte machen können, so.
Genau, wie ich zu Beginn ja schon gesagt habe, es ist halt so, wie man es sich mit nostalgischer Brille von damals im Kopf behalten hat. Also es ist die komplette Optik fast wunderbar die Atmosphäre auf, die man damals beim Spielen hatte und bringt sie halt auf einen sehr guten aktuellen Stand.
Genau, also es sieht sehr, sehr cool aus und Animation. Das Einzige, was nicht so mithält, finde ich, ist die Musik.
Stimmt, die ist auch geändert worden. Ne? Das ist mir auch irgendwie, dass einige Tracks nicht mehr die des Originals waren. Ich finde die Musik bei weitem nicht schlecht. Es gibt auch noch ein paar Sachen, die definitiv Ohrwurm-Charakter haben. Aber ich würde auch sagen, es ist das finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, weil das nämlich genau der Punkt ist. Musik hat ja auch so einen großen leistet so einen großen Beitrag zur gesamten Atmosphäre eines Spiels. Mhm. Und während sich so viel Mühe gegeben wurde, die komplette Atmosphäre des Originals in die heutige Zeit zu übertragen, wurde die Musik geändert, obwohl die einfach meiner Meinung nach ein elementarer Bestandteil dessen ist. Und da dann so einen kleinen Bruch reinhaut. Und das finde ich tatsächlich schade. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwelche Lizenzsachen waren, dass sie die alte Musik nicht nutzen durften oder ob sie sich tatsächlich gedacht haben, nein, wir wollen da was Neues machen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Da habe ich jetzt nichts zu gelesen oder gefunden. Aber das finde ich tatsächlich ein bisschen schade.
Das ist die Musik. Also es sind viele Originalstücke zwar drin, aber das hat, also es sind auch ein paar Änderungen drin, so wie du sagst. Also es ist so eine Mischung aus beiden. Es ist, das Problem an der Musik ist, dass die damals schon und jetzt auch heute in dieser neu eingespielten Fassung einfach nicht auf demselben Qualitätsniveau ist, wie man es von anderen Plattformen kennt. Also Crash Bandicoot hat schon so die sehr prägende, ja, was heißt prägend, also so diese eigene passende Musik, das ist sehr viel mit Xylophon und sehr viel mit Schlaginstrumenten gemacht, das klingt so ein bisschen dschungelmäßig alles so, der hat natürlich auch so einen quirligen Charakter, deswegen setzt es auf kurze, wiederholende Melodien, die aber so lustig sind, wie in so einem Saturday-Morning-Cartoon, das ist okay, aber einfach nicht das, was man sich unter so einer Ikone wie Crash Bandicoot irgendwie vorstellt. Also man hat ja die Melodie von Super Mario hast du im Kopf, die Melodie von Sonic-Spiele zum Beispiel, so viel Kritik, die auch immer einstecken, die haben fast immer großartige Musik. Ja, also die, also zumindest die, die von Team Sonic kommen. Also ich rede jetzt von diesen japanischen Sachen, die von Sonic Boom, das war relativ langweilig. Das ist so das, was man jetzt da bei Crash auch irgendwie so hört, so eher so generische Saturday Morning Cartoon Musik. Aber zum Beispiel da ist es halt das Ding. Also die, es ist schon so, dass, da gebe ich dir auch recht, bei Plattforming-Spielen ist die Musik einfach extrem ausschlaggebend so. Also sie soll dich ja durch diese Level auch begleiten und dich antreiben, dich nach vorne bringen und das Ganze hat ja sowieso einen sehr, sehr überzeichneten Charakter, deswegen kann man, da muss man da jetzt nicht darauf achten, dass die Musik zum richtigen Moment irgendwie kommt, sondern sie muss einfach catchy sein. Sie muss dich, also selbst die Passagen, die dann vielleicht ein bisschen langweiliger sind in Level, da hast du Bock, das zu spielen, weil die Musik einfach sehr, sehr gut ist. Und wer zum Beispiel früher Donkey Kong oder so gespielt hat, das ja auch zwar ein sehr cooles Spiel war, aber es gab da auch so das ein oder andere Level, wo du dachtest, naja, das ist jetzt nicht so ganz geil, aber die Musik mag ich. Und deshalb hast du dann diesen Level trotzdem gerne gespielt. So, das ist etwas, was sich einfach bringt, was Szenen verbindet, wie in so einem Film, wenn so eine Montage stattfindet und einfach eine Musik drüber legst, die einfach Sachen dann zusammenhält. So ist das in einem Computerspiel dann irgendwie auch. Dann werden halt die schwächeren Parts werden dann ausgeglichen, wenn einfach dann trotzdem die Musik stimmt. Und bei Crash, also mir gehen dann die frustrierenden Sachen durch diese etwas monotone, ja, nicht ganz so ansprechende Musik dann umso mehr auf den Keks. Es verstärkt den Frust dann einfach nur, finde ich. Und es ist leider dann deshalb etwas schade. Also beim ersten Teil ist mir das sehr stark aufgefallen, dass ich oft dachte, boah, jetzt hast du erstmal keinen Bock. Jetzt musst du erstmal weg, weil ich dann auch einfach die Musik nicht mehr hören konnte.
Ja, ich glaube, also das hat definitiv einen Einfluss darauf. Also wenn man es jetzt vergleicht mit Plattformern, die auch aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades in Erinnerung bleiben, wo halt wirklich die Musik dich daran am Ball hält und sagt, okay, ich mach's nochmal, weiß nicht, ne, sowas wie Super Meat Boy oder sowas, wie du schon sagtest, dass dich das Ganze immer wieder antreibt, da hast du absolut recht, das hatte ich auch bei Crash immer mal wieder. Was hinzukommt dabei, vielleicht dann noch mal ein ganz kurzer Exkurs zu den technischen Sachen, die wir gerade bequatscht haben. Mhm. Ich finde die Ladezeiten teilweise auch unfassbar lang.
Ja.
Und wenn man dann eben genau dieses von wegen, man wird durch die Musik schon nicht so motiviert, okay, jetzt mache ich es nochmal. Und dann hat man jetzt zum fünften Mal in Folge den Game-Over-Screen bei einem Level im ersten Teil gesehen und muss sich dann wieder durch die, weiß ich nicht, 20 Sekunden, wie die Maske da durchs Bildschirm, der auch einfach keinerlei Schauwerte bietet, so schwebt. Ja, das hatte ich auch ganz oft, dass ich dann gesagt habe, ganz im Ernst, ich habe die Schnauze voll, ich komme morgen nochmal wieder.
Definitiv. Genau. Das ist so, man glaubt gar nicht, wie wichtig Ladezeiten bei solchen Spielen irgendwie sind. Also Ladezeiten nimmst du gerne in Kauf, wenn du längere Sequenzen spielst oder wenn du weißt, na gut, ich werde nicht so oft bei diesem Spiel irgendwie sterben, es wird nicht so oft unterbrochen, aber bei Spielen, die einfach, wo du sehr schnell scheitern kannst, wo du einfach sehr schnell sterben kannst, da ist es total essentiell, dass du sofort weiterspielen kannst, weil sonst dieser Flow gebrochen wird, sonst hast du dieses, du gehst halt, das ist, gerade in diesem Moment ist dein, ich will nicht sagen Adrenalinspiegel, aber deine Motivation einfach am höchsten. Du sagst so, jetzt kann ich es schaffen. Und wenn du dann aber 40 Sekunden warten musst irgendwie oder 20 Sekunden, bis du in das Level kommst oder so und weitermachen kannst, dann ist es einfach so, dass du dann keine Lust hast und sagst, okay, jetzt flachterst du langsam ab. So, das ist so, als würde man dich heiß machen oder als würde man irgendwie dich auf irgendwas, vorfreudig hin navigieren. Und dann lässt man dich dann einfach so im Regen stehen. So fühlt sich das dann so eine Ladezeit irgendwie an. Ganz merkwürdig.
Ja.
Und deshalb finde ich das auch super nervig. Also man sitzt dann da und denkt, ugh. Und das ist nicht schlimm, wenn man diese Level dann nach und nach schafft. Wenn man dann jetzt gerade eine Belohnung gemacht hat, wenn man das Gefühl Progression hat, dann ist das toll. Aber sobald du dann irgendwie stirbst und du musst dann irgendwie ewig warten, dann ist das doof. Wobei man dazu anmerken muss, man hat ja immer Leben im Level, also man muss erst neu laden, wenn man wirklich Game Over gegangen ist.
Genau, ja. Das, wenn man dann einmal alle aufgebraucht hat, dann ist man natürlich an einer etwas ungünstigen Position, aber ansonsten natürlich, man kann sich schon durchaus auch ein gutes Polster an Extra-Leben ansammeln, um dem zu entgehen. Das stimmt schon. Weil das Spiel ja an sich auch darauf ausgelegt ist, dass du die Level einfach mehrmals spielst. Ne, sei es jetzt entweder durch die Time Trials, die wir vorhin schon mal erwähnt haben, wo es halt darum geht, Rekorde zu knacken, oder wenn du versuchst, alle Kisten in einem Level zu zerstören, um die Diamanten zu finden, die dir nachher dann ja noch weitere Wege und Level irgendwie freischalten. Also es ist ja schon eigentlich, das Spiel versucht ja schon oder hat ja schon einige Anreize, dich auch wirklich lange am Ball zu halten. Und ja, umso oder nee, also deswegen finde ich es halt so schade, dass diese Frustrationstoleranz vom Spiel ein bisschen bombardiert wird durch technische Sachen.
Das ist halt so etwas, was man an der Stelle dann einfach nicht gebraucht hat. Also diese, das ist so frustrierend, darf es sein, wie Super Meat Boy zum Beispiel oder sowas. Aber das Ding ist da halt, dass du da bei diesen Spielern sofort weitermachen kannst. Also es dauert nicht mal, also es dauert wirklich Millisekunden, bis man bei Super Meat Boy zum Beispiel sofort die Stage neu laden kann oder man kann sofort da rein. Das ganze Ding ist halt schnell, man kann schnell eine Runde irgendwie spielen. Und bei Crash ist es schon, dass es einfach mehr Zeit kostet. Es ist halt einfach so ein kleines Ding. Aber insgesamt muss ich sagen, es ist einfach eine schöne Collection. Ich würde sie vielleicht nicht ganz uneingeschränkt empfehlen, weil das Ding ist, ich weiß nicht, also du hast ja vorhin eingangs erwähnt, dass deine Freundin das auch gerade irgendwie spielt. Wie ist das denn für dich? Also oder wie hast du das wahrgenommen? Also würdest du dieses Spiel dann auch Leuten empfehlen, die sagen, ich habe noch nie einen Plattformer gespielt? Also ich mache mir da vor allen Dingen Sorgen um diese Bosskämpfe oder so, die da irgendwie über die müssen wir nochmal separat reden. Lass uns, bevor wir da zum Fazit kommen, nochmal kurz über die Bosskämpfe reden. Ich hasse die Bosskämpfe.
Echt?
Ich kann die nicht leiden. Das ist für mich die Sorte. Also es gibt manche Bosskämpfe, die sind ganz cool. Ich finde den Charakter auch ganz geil, der da so reingebaut wird. Also es gibt zum Beispiel sehr früh einen in Crash 3, das ist irgendwie so ein Tiger, der mit dir in so einem Gladiatorenkampf irgendwie drinsteht und so. Ich finde aber die Mechaniken in diesen Bosskämpfen nicht immer gut. Also es gibt einen im zweiten Teil. Das ist so ein Typ, der hat irgendwie, der wirft dann, der sitzt auf so einem schachbrettartigen Muster und aktiviert auf dem Boden unter den Fliesen verschiedene Flächen, die dann zu Dynamit oder so werden. Also die werden explosiv oder sowas irgendwie. Und du kannst nichts anderes tun. Also du kannst den nicht angreifen oder so in der Zeit, sondern du musst warten, bis er diese Dynamit-Dinger zündet. Und dann nochmal warten, bis er dann Nitro-Kisten benutzt. Die Nitro-Kisten unterscheiden sich dann nochmal vom Schaden einfach so. Also sind auch explosiv, aber halt einfach grün. Und erst dann wird er von seiner eigenen Explosion betäubt und dann kannst du ihn schlagen. So, man sitzt dann da und wartet eine halbe Minute, bis man mal was machen kann. Und wenn ich mich einmal vertan habe, darf ich das Ganze nochmal machen.
Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich verstehe das auch total. Ich persönlich habe aber trotzdem sehr viel Spaß an den Bossgegnern gehabt. Ich habe mich immer wieder sehr darauf gefreut, wenn es einen neuen Bosskampf kam, weil ich einfach den gezeichneten Charakter der Figuren, der Gegner, auf die man trifft, immer sehr unterhaltsam fand. Also es hat mir einfach Spaß gemacht, den Gegnern zuzuschauen. Ja, die Mechaniken dieser Bosskämpfe sind oftmals, schau dir an, was der Gegner macht, und wiederhole das einfach immer wieder. Es ist halt ein ganz einfaches Lernen von Mustern, was du da machen musst. Und aber im Großen und Ganzen finde ich tatsächlich, dass vor allem die Optik und die Charakterzeichnung da sehr viel für mich getan haben, um Gefallen an den Bossgegnern zu finden. Ich sehe da einen Punkt, absolut, aber mich hat er tatsächlich nicht gestört, weil ich einfach zu großen Spaß daran hatte, diesen verrückten Kreaturen sozusagen Beinchen zu stellen.
Das ist interessant, ja. Also ich finde, wie gesagt, die Charakterisierung finde ich auch cool. Ich finde nur, dass man zu lange warten muss, bis man was tun kann. Und das fast durchgehend. Also diese Zeit, die du damit verbringst, zuzuschauen und zu warten, dass du angreifen kannst, die ist mir ein bisschen zu lang. Also ich hätte gerne einfach einen kürzeren Loop da, Also einfach, damit ich mehr handeln kann. Also mir sind dann einfach Gegner lieber, die dann die natürlich, also klar, jeder Bossgegner hat irgendwie irgendeine Art von Muster. Das ist ja auch alles unglaublich wichtig. Viel gehört zu dieser Mechanik dazu. Und ist auch ein ganz klassisches Prinzip von vielen Bossgegnern. Es ist aber einfach so, dass ich zu lange warte. Und dann, das ist einfach ein paar Sekunden zu viel. Das nervt. Also ich muss irgendwie immer das Gefühl haben, dass ich trotzdem zu jeder Zeit, zu jeder Phase irgendwas tun kann. Und die sind halt eher so auf diese One-Hit Geschichten bezogen, so dass man im Grunde genommen halt einfach nur immer dann was tun kann, wenn einfach so ein kleines Zeitfenster sich öffnet und so. Und das ist auch so die Sorte Bossgegner, die ich persönlich immer am langweiligsten finde. Und das ist bei Crash leider immer so, dass es halt das grundlegende Prinzip aller Bossgegner ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, wahrscheinlich ist es dann einfach eine Frage, wenn die sich schon an das Original halten, dann haben sie jetzt einfach auch nicht so viel Spielraum. Also man kann jetzt auch nicht. Ja, also jetzt, wenn die wollten, könnten sie ja die Muster nicht verändern, weil das ganze Spiel halt einfach so nah am Original dran ist, irgendwie, dass man dann dieses Übel dann wohl auch mitnehmen muss.
Ja, das stimmt. Ja. Kann ich gar nichts mehr zu ergänzen. Stimmt, ja. Absolut.
Es ist aber trotzdem eine schöne Sammlung. Da können wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen zusammenfassen. Also ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, so großartig auf die ganzen Unterschiede der einzelnen drei Teile irgendwie einzugehen. Ich finde, ich glaube, das haben wir jetzt auch im Wesentlichen gesagt, das sind drei gute Dinger, die unterscheiden sich mechanisch so gut wie gar nicht. Viele Sachen, hast du ja auch schon gesagt, kommen ja auch in diese alten Teile dann irgendwie mit rein. Also man hat dann irgendwie diese Time Trials dann mit drin, die sind dann rüber gerettet worden in den ersten Teil. Man kann Coco spielen. Das macht jetzt keinen so großen Unterschied, aber man kann einfach so als kosmetische Veränderung dann halt diese Coco noch mit dazu nehmen. Und ansonsten sind es diese drei Spiele. Die sind auch nicht besonders lang. Also die sind, ich weiß nicht, wie lange spielt man da? 6 Stunden pro Spiel?
Wenn man einfach nur vom ersten Level bis zum Endboss kommen möchte, dann mit Sicherheit, ja, das kommt schon hin mit einigen schwierigen Passagen, die man einige Male wiederholen muss. Wenn man versucht, wirklich jede Trophäe, also wenn man ein bisschen versucht, die Achievements zu jagen oder zumindest wenn man versucht, jede Time Trial und jeden Diamanten zu kriegen, dann steckt man durchaus ein bisschen mehr rein, würde ich sagen.
Ja, aber man ist so mit den drei Spielen, also es klingt dann erstmal so, als würde man da das mega fette Time-Package kaufen, aber das ist tatsächlich so, dass man dann irgendwie, so 20 Stunden vielleicht, 25 Stunden mit allen drei Spielen beschäftigt ist, ja. Was ich aber angenehm finde, also es ist die Sorte Spiel, wo du dich dann abends einfach dann auch mal hinsetzen kannst für eine Stunde und einfach mal ein bisschen spielen kannst, ohne dass du jetzt einfach so groß Gedanken um eine Story oder so irgendwie machen musst, das ist einfach sehr, sehr nett dann auch diese Art von Spiel zu haben und echt, das ganze Ding kostet 30 Euro und dafür kann man es eigentlich dann schon empfehlen, wenn man plattformaffin ist, aber ich würde es von allen anderen doch eher abraten.
Weil, ja, also da gebe ich dir recht, wenn du nicht gerade davon ausgehen kannst, dass die Person, die vielleicht nicht so plattformerfahren ist, eine hohe Frustrationstoleranz hat, würde ich der Person das nicht unbedingt empfehlen. Allerdings, wie du schon sagtest, für den Preis kann man auch unter dem Aspekt argumentieren, dass man ja damit einfach ein wirklich großes Stück Videospielgeschichte in einem sehr schönen neuen Gewand kauft, sodass ich, da du mich ja gerade vorhin auch mal bezogen auf meine Freundin gefragt hattest, von wegen, würde ich das jetzt jemandem empfehlen, der da keinerlei Zugang zu hat normalerweise. Ich weiß nicht, ob ich direkt eine uneingeschränkte Kaufempfehlung aussprechen würde, aber ich glaube, ich würde trotzdem den Personen sagen, dass sie mal reinschnuppern sollten. Und dann, wie du auch schon gesagt hast, am besten mit dem zweiten Teil anfangen oder vielleicht sogar dem dritten, um einfach zu schauen, okay, ist das was für mich? Wie waren Plattformer damals? Was hat das ausgemacht? Wie komme ich persönlich damit klar, wenn es so reduziert einfach nur auf mein Geschick als Videospieler, Videospielerin ankommt? Unter dem Aspekt würde ich schon sagen, dass das jeder und jede durchaus mal ausprobieren kann. Auch wenn du natürlich recht hast, uneingeschränkte Kaufempfehlung von Anfang an ist eher für Menschen, die tatsächlich schon diverse Plattformer durchgespielt haben.
Ja, ich finde es halt dafür halt auch einfach zu oldschool, wenn man das so sagen kann. Es ist halt einfach ein Prinzip, es ist auch sein Kerngesetz, es macht sicherlich dann halt auch für diese Person dann irgendwie Spaß, aber der steckt halt einfach, also auf der einen Seite ist es halt so vom Schwierigkeitsgrad her so, dass es halt wirklich diese Skills komplett nur das eine irgendwie abfragt. Das ist sehr, sehr speziell. Das ist so, als würde man, klingt jetzt komisch, aber als würde man so eine Rennsimulation für Rennspiel-Enthusiasten empfehlen, so. Also wenn ich jemanden, es ist halt kein Arcade-Spiel, kein Arcade-Rennen, sondern es ist halt einfach schon eine Spezialität. Und ich würde Crash Bandicoot schon so unter Spezialität irgendwie einordnen. So, es ist kein so besonders, es hat durch seinen hohen Schwierigkeitsgrad einfach kein so einsteigerfreundliches, ja generell spielerfreundliches Spiel. So, es will halt schon viel, verlangt schon von dir so. Es ist halt nicht so ganz krass wie die Macmillan-Spiele, also es ist jetzt nicht sowas wie The End is Nigh oder Super Meat Boy. In diese Richtung geht's jetzt nicht so ganz, aber es ist irgendwo dazwischen. Also es ist hübsch genug und gut genug, um halt auch optisch natürlich anzusprechen, natürlich so. Also es ist das Potenzial da, dass man damit halt auch ein größeres Publikum gewinnt. Und es hat ja auch funktioniert. Also es ist ja in England ist es ja, hat das ja im Erscheinungsmonat war das das meistverkaufteste Spiel. In Spanien ist das jetzt gerade total angesagt und so. Also die viele Leute begeistern oder erinnern sich noch an Crash Bandicoot und freuen sich halt darüber, dass der da ist. Aber ich würde trotzdem mit Vorsicht genießen, dieses Spiel, wenn man das noch nie gespielt hat, dann zu spielen. Es ist halt einfach, dafür ist es halt sehr, sehr oldschool. Und wenn man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt einfach sehr viele Spiele, Plattformer, der Markt ist ja sehr, sehr reich besetzt irgendwie. Und wenn man dann vielleicht nur mal eben so ein bisschen was zum Einsammeln haben will, dann sollte man sich vielleicht doch eher Richtung Localaly oder so umschauen, die dann auch deutlich entspannter sind. Also nicht ganz dasselbe, ganz dieselbe Unterkategorie von Plattforming, weil es halt schon ein etwas anderes Spielprinzip ist, aber halt entspannter. Also Crash ist dann trotz seines Spaßes ja doch schon ein etwas stressigeres Spiel irgendwie, was dann auch den einen oder anderen mal ärgern kann.
Das stimmt. Das stimmt. Also ich habe tatsächlich selten entweder mich selber oder auch meine Freundin dabei erlebt, wie wir das Spiel entspannt ausgemacht haben, sondern eher mit einem, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ganz im Ernst, los in Ruhe. So. Was ja natürlich auch einen gewissen Reiz hat, aber ja, wenn es wirklich nur darum geht, ich möchte mal in Ruhe ein Videospiel ausprobieren, dann gibt's gerade im Plattforming-Bereich genug andere Spiele, die man einem eher ans Herz legen kann. Da hast du absolut recht.
Würde ich auch sagen, irgendwie so. Aber trotzdem eine gute, sehr überraschende Neuauflage, die mir persönlich sehr gefallen hat. Also ich habe noch nicht alle Geheimnisse geknackt. Ich werde noch ein bisschen suchen. Es gibt noch ein paar Steine einzusammeln und ein paar Time Trials zu machen, was sehr, sehr cool ist. Ja, vielleicht kommt das Spiel ja dann auch demnächst irgendwann nochmal für die Xbox raus. Das gibt es momentan nur für PlayStation 4.
Ja, genau. Warum und eigentlich? Dazu kommen ja auch noch, das vielleicht noch ganz zum Schluss. Es wurde ja jetzt auch ein neues Level kostenlos hinzugefügt. Vom ersten Teil. Das heißt also, dass da eben auch noch sowas hinzukommt, das finde ich tatsächlich auch eine sehr coole Sache. Mhm. Wobei dieses Level halt auch versucht, einen Menschen zu brechen.
Ja, habe ich gelesen. Das ist irgendwie ein Level, der ist damals als das erste Crash Bandicoot, ist doch Teil 1, ne? Irgendwie, genau. Der ist dann nicht so gecancelt sozusagen. Also der wurde zwar fertig gebaut, aber ist nicht ins Spiel eingebaut worden. Man nutzt jetzt sozusagen die Möglichkeit über Download-Pakete oder über zusätzliche Freischaltung dann diese Sachen noch mit einzubauen. Was ich ganz cool finde, aus historischer Sicht und für Crash-Fans natürlich auch ein super Ding, dann zu sagen so, hey, hier ist noch ein Level aus unserem Archiv, wir bauen das jetzt neu für dieses Spiel, ist ja auch nochmal für Fans ein richtig geiler Anreiz.
Absolut. Also wie du sagtest, ich denke auch, das ist ein sehr schönes Ding, vielleicht nicht für jeden, aber im Großen und Ganzen werde ich auch immer mal wieder darauf zurückkommen, wenn ich mal glaube, dass ich mir das gerade zumuten kann, um noch mal ein paar Geheimnisse zu entdecken, ein paar Time Trials anzugehen, Diamanten zu sammeln. Das auf jeden Fall. So für eine kleine Runde.
Genau, wenn man sich noch nicht zu sehr geärgert hat, wenn das Spiel, das man gerade spielt, zu entspannt war, dann hilft eine Runde Crash Bandicoot. Ja. Um mal wieder hochzukommen, um mal wieder den Lean-Pegel so ein bisschen anzusteigen irgendwie. So. Ein bisschen müde, spiel doch ein bisschen Crash, das regt dich so auf, dass du dann danach auf jeden Fall wach bist. Besser als Kaffee.
Dafür ist es optimal.
Dafür ist es perfekt gemacht. Cool. Ich glaube, Malte, dann haben wir es im Wesentlichen umrissen, oder?
Absolut, ja. Ist auch eine schöne Stunde geworden, die wir jetzt gequatscht haben.
Das stimmt, ja. Ist ja auch Crash Bandicoot. Der hat sich ja jetzt fast 20 Jahre Zeit gelassen, um in dieser Form wiederzukommen. Und ich glaube, das kann man ja auch mal in einem einstündigen Cast.
Absolut.
Also unter einer Stunde wäre ja ein Frevel.
Ja. Dann wär Crash selber vorbeigekommen und hätte uns ins Nirvana gewirbelt.
Gewirbelt, genau, mit seinem Wirbelangriff. Da bin ich mal gespannt, wie das da weitergeht. Also ich glaube, das ist ja so erfolgreich, dass man jetzt schon fast davon ausgehen kann, dass von Crash Bandicoot bald mal wieder was Neues zu hören oder zu sehen gibt. Vielleicht gibt's ja, also was wirklich geil wäre, was mich wirklich freuen würde, wäre eine Neuauflage des Crash-Rennens, des Crash-Racings. Das fände ich cool.
Absolut, ja. Die Forderungen sind ja auch sehr vehement. Also das findet man ja überall, ja. Dass sich das gewünscht wird. Und die Verkäufe der Trilogie sprechen ja durchaus auch dafür, dass mit dem Franchise weitergearbeitet wird. Also mich würde es auch freuen,
definitiv. Ja, also ziemlich viele Leute, ich glaube, es ist schon sehr viel Nostalgie, dass da eine Rolle spielt, einfach weil sehr viele Leute Bock haben, dann nochmal so an alte Zeiten anzuknüpfen. Ich kann mir jetzt gar nicht so vorstellen, dass so viele neue Menschen sozusagen, also Leute, die das Crash jetzt gar nicht irgendwie kennen, jetzt irgendwie den Reiz daran zu verstehen so, aber ich denke, es gibt einfach sehr viele ältere Spieler so aus unserer Generation, die dann einfach nochmal zurück wollen. Und wenn man denen jetzt noch sozusagen das Crash Team Racing zurückbringt, das wäre, nee, stimmt gar nicht, Crash Racing, Team Racing gab's auch, ne? Gott, es gab drei Kartrennen, glaube ich, irgendwie, aber da haben wir auch irgendwie mittlerweile den Überblick verloren. Aber es ist, aber dieses, ich meine das Original, das Naughty Dog damit gemacht hat. Also wenn sie uns schon kein Uncharted Racing geben, was ja eigentlich das Mindeste gewesen wäre.
Der Wahnsinn, ja.
Das wäre doch der Hammer gewesen, oder? Also das wäre Instant Buy gewesen, hätte ich sofort gekauft.
Aber auch schön mit Items und so. Also wenn er
dann auf sich. Und Sully und so hauen sich dann schön mit Items dann aufs Fressbrett und dann kannst du auch vom Wagen aus dann schießen. Und sowas. Das wäre doch geil.
Herrlich.
Warum das noch nicht? Also, das wäre natürlich eine verborgene Spielidee. Und danach kommt The Last of Us Racing.
Ja.
Wo man gegen Zombies auf der Strecke kämpft.
Super.
Ja.
Super. Wenn man dann, das Kart vom Klicker stelle ich mir sehr interessant vor.
Ja, Pilze machen da ja auch für deutlich mehr Sinn, ne, als Item.
Durchgehender Turbo-Boost, ohne Unterbrechung.
Ja, der kann so schnell fahren wie niemand, weil er die ganze Zeit den unbegrenzten Pilzvorrat hat. Ja. Sehr geil. Dann, vielleicht kommt das ja noch. Wir sind gespannt, was die Zukunft bringt. Aber bei dir bedanke ich mich herzlich.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne, jederzeit wieder eingeladen. Und hier sitzt gerade auch die Katze auf meinem Schreibtisch und hat sich auch sehr gefreut, dass wir eine Stunde lang über... Ja, jetzt habe ich die ganzen Katzenhaare hier. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und den Zuhörern natürlich auch.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.